Wir wollen aufschlagen, wir besprechen das Leben des Propheten Elisa. 2. Könige 4, Vers 18. Ehe wir anfangen, muss ich mal ein paar Sachen eben sagen. Wenn auch hier drüben ist alles leer, kommen Sie, wenn es keinen Platz da finden, auf der Seite ist im Zweifelsfall immer alles leer. Aber da kommen Sie durch, ja. Ich muss jetzt mal ein paar Sachen sagen, ehe wir anfangen. Ich bekam hier einen dicken Brief, der beschäftigt sich mit einem Mann, den einige von uns kennen, der Pozzo, erinnern sich. Das ist also, da muss ich ein paar Worte zu sagen, dieser da Pozzo ist ein Wunder vor unseren Augen. Das waren vier Brüder, Italiener, die Franzosen geworden sind. Die haben ein Baugeschäft in Paris. Und dann haben sie gesagt, weil sie Jesus lieb haben, es genügt, wenn drei Geld verdienen, wir verdienen das Geld, dass der vierte das Evangelium verkündigen kann. Und dieser vierte hat dann Evangelium verkündigt, nämlich in Süditalien und der Bretagne, wo also wie keine Spur von Evangelium ist. Er kam ein italienisches Dorf rein, wo die Bauern sagten, das Evangelische ist ausgeschlossen. Der Priester hat uns gesagt, Evangelische haben Hörner wie der Teufel. Nicht? Und so. Im 20. Jahrhundert. Er ist dann im Dritten Reich ins KZ gekommen, hat Erschütterndes erlebt. Er hat uns mal besucht, ein Prachtkerl. Und da hat ihn nun in Deutschland ein Kreis von Menschen, die an Ausländern arbeiten jetzt wie Leute hier, haben ihn gebeten, Mensch, er soll einen christlichen Kalender zusammenstellen für Spanier, die hier arbeiten. Und das hat er dann gemacht auf eigene Kappe und im letzten Moment haben diese Leute geschrieben, wir brauchen ihn doch nicht. Dass er plötzlich mit einigen tausend Mark Schulden da sitzt, nicht? Und sowas gibt es auch unsere Christen, die ja von einer merkwürdigen Kaltblütigkeit manchmal, wenn es ums Geld der anderen geht, nicht wahr? Und das hat er natürlich nicht. Er mag seine Brüder nicht. Da hat er seinen Brüdern geschrieben, ich komme jetzt für ein Jahr und arbeite als Bauarbeiter bei euch, um das Geld abzuverdienen. Und nun schreiben mir seine Freunde, und das ist ja eigentlich schade, wenn dieser gesegnete Mann jetzt ein Jahr als Bauarbeiter arbeitet. Wir sollten zweierlei tun. Wir sollten sehen, ob wir die Kalender absetzen und zweitens ihm helfen, diese Schuld bezahlen. Nun weiß ich nicht, ist hier in Essen irgendeine Stelle, die an Spanien arbeitet? Wissen Sie was, wo? Wo ist der denn? Wo tagt der? Wo ist der? Ja, das weiß ich auch nicht. Irgendwas gibt's. Ja, machen Sie mit Freunden Kamphausen, also wir haben ganz lieb, wenn Sie die anrufen, nicht wahr? Dass wir vielleicht das denen weitergeben, dass die Kalender. Und zweitens wollen wir heute Abend eine anständige Kollekt dafür zusammenlegen. Ist Ihnen recht? Nicht. Das eine, was ich sagen musste, das ist also außergewöhnlich. Das zweite, was ich sagen musste, ist dies. Ich habe also vor ein paar Tagen nun die Nachricht bekommen, dass mein Gesuch um Pensionierung als Jugendpfarrer bewilligt ist. Ich werde am 1. Oktober aus dieser Arbeit hier aussteigen. Mit 65 ist es Zeit, dass man Jugendarbeit abgibt. Ich halte mich noch nicht für einen Jubelkreis, aber für einen Kreis. Nicht wahr? Und so gewiss meine Jugendarbeit blüht, so gewiss ist auch, dass wenn ich jetzt noch ein paar Jahre warte, dann blüht sie eben nicht mehr. Und darum steige ich am 1. Oktober aus, das hat sehr Mühe gemacht, die Kirchenleitung sagte, kommt nicht in Frage, ich habe den kirchlichen Bürokratismus bis hierher kennengelernt in diesen Tagen und lerne ihn noch kennen. Und nun ist aus unserem Kreis natürlich die Bitte gekommen, ja lieber Pastor Busch, Freund Kamphausen, da kommst du da hinten, ja. Ja, ich muss dir das nachher geben, hier diese Spanier-Sache. Nun ist aus dem Kreis die Idee gekommen, ja, Pastor Busch, gut, gibt die Jugendarbeit ab, aber nicht im Gottesdienst und nicht diesen Kreis. Das kann man nicht, nicht? Das kann man nicht. Das gehört alles zusammen. Mein Nachfolger soll Herbert Dämmer werden. Mein Schüler, er war Leiter in meiner Jugendarbeit, er war Vikar bei mir, ist dann der Studentenpfarrer in Dortmund und er soll die Jugendarbeit übernehmen. Der war gestern Abend bei mir und sagt, also Pastor Busch, überhalte den Dienstagskreis. Ich beschwöre dich, behalte den Dienstagskreis. Nicht? Hat Herbert Dämmer zu mir gesagt, beschwöre dich, behalte den Dienstagskreis. Da habe ich gesagt, kannst du auf den Kopf stellen? Nein. Ich steige am 1. Oktober aus. Wenn Sie mich fragen, warum, kann ich Ihnen 25 Gründe sagen. Und es gibt nur ein, das mich Gott so geführt hat. Über meine Führung kann ich mit niemand diskutieren. Es ist das Wunderbare in meinem Leben, dass Gott mich so im Dritten Reich, wo ich auf ganz einsamen Wege gehen musste, klar geführt wurde, das war mein Weg. Dies ist auch mein Weg, das 1. Oktober hier rausgeht. In allem. In allem. Ich brauche jetzt die Schulkonferenz nicht zum Leben. Ich muss mir jetzt einen neuen Arbeitskreis suchen. Verstehen Sie, einen andersartigen. Nicht? Im Oktober fängt es an mit Evangelisationsvorträgen in der Schweiz, in Österreich und so weiter. Einen andersartigen Arbeitskreis. Aber hier muss ich raus. Wie gesagt, ich könnte Ihnen 15 Gründe nennen. Aber ich kann im Grunde nur einen sagen, in allen Einrichtungen, dass mir das ganz klar geworden ist, vor Gott, dass dies mein Weg ist. Und nun bitte ich Sie herzlich, machen Sie mir nicht schwerer. Es ist für mich ein Sterben, glauben Sie mir. Ich habe hier eine Arbeit aufgebaut, und Gott hat sie gesegnet, hat mir viele Freunde geschenkt. Mein Herz lebt meine Arbeit. Sie werden mir glauben, dass dass ich nicht ein Pfand habe und noch im Privat mal wieder im Busch bin, sondern dass mein Amt und ich völlig eins sind. Darum ist für mich ein Sterben, hier rauszugehen. Aber da kann ich nur wie Paulus sagen, was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? Verstehen Sie? Hier bin ich ganz klar geführt. Und ich habe Herbert Demmer, der mich bat, behalte die Dienstleistung, sagen müssen, nein, du trittst hier ein und übernimmst die ganze Sache. Und da sollte Gott Weisheit und Verstand und Vollmacht geben, das auch recht zu tun. Ich stehe hinter dir und werde nie die Stelle sein, wo Beschwerden über dich angenommen werden. Ist das deutlich? Einige meinten, es wäre vielleicht so, wenn Herbert Demmer, der ist nicht schuld, sondern hier ist klar meine Führung. Nehmen Sie was nicht krumm, das ist eine Treulosigkeit gegen Sie, aber Gott führt in Arbeit rein und eines Tages heraus. Und darum möchte ich mit großer Freude die Dienstagsstunden, noch ein halbes Jahr habe ich, die möchte ich mit großer Freude jetzt ausführen. Wenn Freund Kamposen da ist, ist er da hinten? Oh, pardon, da müssen die den Spanienbrief gleich nochmal haben da, ja? Frau Schelten wird Ihnen mitteilen, wo spanische Arbeit ist. Hören Sie, wird sie Ihnen mitteilen, wo man Kalender bestellen kann, wohin die Kalender gelegt werden können. Wenn für ein Bierbrauer hier ist, bitte ich Sie nachher, mich noch einen Augenblick zu sprechen. Und Jürgen Blumke, ich muss ja auch noch einmal sprechen. So, und nun kommen wir an 2. Könige 4,18. Lieben Freunde, das ist eine lange Geschichte. Und ich kann sie nicht auseinanderschneiden. Sie müssen jetzt einmal die Geduld haben und mitlesen. Haben Sie alle Bibel? Haben Sie alle Bibel? Also gucken Sie mit rein. Da Elisa wandert durchs Land. Lernt er in Sunem eine reiche Frau kennen, die ist aufgeschlossen für Gottes Wort. Würden Sie das Fenster oben zumachen? Ja. Vielen Dank. Das letzte ist offen, ja. Eine reiche Frau, die ist offen für das Ziehen des Geistes Gottes. Es ist so schön, wenn so Menschen auf einmal sich öffnen, dem Zug des Geistes Gottes. Man weiß gar nicht, wo es herkommt. Der Geist weht, wo er will, nicht? Ich kenne Menschen, arbeiten jahrelang und sie bleiben so stur und dumm und kippen das nächste Mal wieder um. Und Menschen, wo man nicht dachte, verfallen diesem Zug des Geistes Gottes. So ist eine reiche Frau und es gibt ein äußeres Zeichen, dass sie offen ist. Sie sagt, der Elisa soll bei mir eine Bleibe kriegen. Auf dem Dachboden richtet sie ein Kämmerchen ein, wo er jederzeit wohnen und bleiben kann. Da wird ein Bett und Stuhl und Tisch und Leuchter reingestellt. Und das haben wir letztes Mal besprochen. Und die Frau hat kein Kind, möchte eins. Elisa verheißt ihr eins und sie bekommt den Sohn. Also die Frau bekommt einen Sohn der Verheißung. Das hatten wir alles besprochen. Ich kann nicht jedes Mal von vorne anfangen. Da aber das Kind groß ward, begab sich's, dass es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern ging und sprach zu seinem Vater, O mein Haupt, mein Haupt. Der Vater sprach zu seinem Knecht, bring ihn zu seiner Mutter. Und der Knecht nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter und sie setzte ihn auf ihren Schoß bis an den Mittag. Da starb er. Und sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes, schloss zu und ging hinaus und rief ihren Mann und sprach, sende mir der Knechte ein und ein Esel hin, ich will zu dem Mann Gottes und wiederkommen. Er sprach, warum willst du zu ihm, ist doch heute nicht Neumond noch Sabbat. Doch kein Feiertag. Doch kein Feiertag, heute ist Arbeitstag. Kann sich plötzlich mit dem Feiertag aufhören zu arbeiten. So sagt der Mann nicht. Heute wird gearbeitet. Sie sprach, ist schon gut. Und sie sattelte die Eselin und sprach zum Knecht. Treib fort und säume nicht mit dem Reiten, wie ich dir sage. Also zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Als aber der Mann Gottes sie kommen sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi, siehe, die Tsunamitin ist da. So lauf ihr nun entgegen und frage sie, ob ihr und ihrem Mann gut und Sohn wohlgehe, ob ihrem Mann und ihrem Sohn wohlgehe. Sie sprach, wohl. Da sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, hielt sie ihn bei seinen Füßen. Gehasi aber trat hinzu, dass er sie abstieße, aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihr Seele ist betrübt und der Herr hat mir's verborgen und nicht angezeigt. Sie sprach, wann habe ich einen Sohn gebeten von meinem Herrn? Sag dich's nicht, du solltest mich nicht täuschen. Nun ist er gestorben. Elisa sprach zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. So dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht und grüß dich jemand, so danke ihm nicht und lege meinen Stab auf des Knaben Antlitz. Die Mutter aber des Knaben sprach zu Elisa, so wahr der Herr lebt und deine Seele, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi aber ging vor ihn hin und legte den Stab dem Knaben aufs Antlitz, aber keine Stimme noch fühlen. Und er ging wiederum ihm entgegen und zeigte ihm an und sprach, der Knabe ist nicht aufgewacht. Und da Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür zu für sie beide und betete zu dem Herrn und stieg hinauf und legte sie auf das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf seine Augen, seine Hände auf seine Hände und breite sie also über ihn, dass des Kindes Leib warm ward. Er aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hierher und daher und stieg hinauf und breitete sich über ihn. Da schnaubte der Knabe siebenmal. Danach tat der Knabe seine Augen auf und er rief Gehasi und sprach, ruf die Tsunamitin. Und da er sie rief, kam sie hinein zu ihm und er sprach, dann nimm hin deinen Sohn. Da kam sie und fiel zu seinen Füßen und beugte sich nieder zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus. Es war ein bisschen lange Geschichte, aber Sie verstehen, ich kann sie nicht auseinandertrennen. Das sind so ein paar wichtige Sachen, die durchs Ganze gehören. Das erste, was mir in der Geschichte so sehr wichtig ist, hier sehen wir etwas vom Weg der gläubigen Kinder Gottes. Vom Weg der gläubigen Kinder Gottes. Es ist Ihnen hoffentlich klar, dass ein Unterschied ist zwischen sogenannten christlichen Kirchensteuerzahlern und wiedergeborenen Kinder Gottes. Ist das hier klar, dass das ein Unterschied ist? Ob man im Reiche Gottes drin ist oder nicht. Mir ist der Erbarmung widerfahren. Und nun sehen wir etwas von dem Weg der glaubenden Kinder Gottes. Sehen Sie, diese Frau hat in irgendeinem Moment gewagt, sich mit diesem Propheten gleichsam einzulassen. Sie hat ihm Wohnung gemacht. Sie hat dem Worte Gottes Raum gemacht in ihrer Wohnung. Sie hat dem Worte Gottes, was dem Propheten kam, geglaubt. Sie hat sich, dass ich so sage, auf den Glaubensweg begeben. Und von dem Augenblick ab geschieht nun was Merkwürdiges. In dem Augenblick hat sie es eigentlich nur noch zu tun mit den Verheißungen und Wundern Gottes. Der Prophet sagt, du wirst einen Sohn haben. Herr sagt, ich habe mir einen Sohn gewünscht, aber die Ärzte haben mir gesagt, es wird nichts. Täusche mich nicht. Elisa sagt, du wirst einen Sohn haben. Ich sagte es im Namen Gottes. Ein Wunder. Und dann kriegst du den Sohn. Dann kriegst du den Sohn. Von da ist er auf dem Glaubensweg, muss mit Verheißung tun. Ein Sohn der Verheißung, gegen Vernunft. Dann stirbt das Kind. Denn nun kann sie nicht wieder ins alte Wesen zurück, nun muss sie den Propheten wieder anrufen. Und der muss kommen und weckt den Sohn auf. Das heißt, ihr Weg ist von ihr ab ein wunderbarer Weg. Er führt von einer Not in die andere. Aber von einer Durchhilfe in die andere? Von einer Verheißung zur anderen? Sind völlig anderer Weg als der Weg anderer Leute. So sieht der Weg der gläubigen Kinder Gottes aus. Nicht wahr, der Weltmensch, der macht seinen Weg nach der Vernunft und nach einem materiellen Vorteil und meinetwegen am Klima, was ihm zusagt und so. Aber Kinder Gottes, die haben ein Wort Gottes und darauf verlassen sie sich. Sie leben von den Verheißungen Gottes. Sie kommen von einer Not in die andere und kommen von einer Durchhilfe zu der anderen. Wisst ihr? Die Frau hat den Weg begonnen, als sie das Wort, die Verheißung des Elisa in ihr Herz aufnahm, du wirst einen Sohn haben. Wir kommen auf den Glaubensweg, wenn wir eine viel kräftigere Verheißung Gottes in unser Herz nehmen, nämlich das Kreuz Jesu. Das Kreuz Jesu ist Gottes Wort an uns, so sagt die Bibel. Gottes Fleisch gewordenes Wort. Du Sünder sollst errettet werden. Du Sünder darfst errettet werden. Das Kreuz Jesu ist Gottes Fleisch gewordenes Wort. Du Sünder darfst errettet werden. Wir sind so mutlos. Wir glauben nicht, dass wir doch reinpassen ins Reich Gottes. Wir mühen uns drum, wir suchen danach. Wollen es auch wieder nicht. Ich suchte dich und fand dich nicht und so. Das Kreuz Jesu ist Gottes Bombenverheißung an dich. Du Sünder bist erkauft und darfst errettet werden. In dem Moment, wo ich das in mein Herz hineinnehme, verstehen Sie? Dieses menschgewordene Verheißung Gottes vom Kreuz von Golgatha. Du Sünder darfst errettet werden. Wo ich das in mein Herz hineinnehme, habe ich mir auf den Glaubensweg begeben. Und nun geht mir es wie der Frau. Nun gehöre ich diesem Heiland. Der führt wunderlich. Der führt so, dass der Bruder, der Junge stirbt. Das heißt, er führt in Nöte. Wer sich einbildet, dass der Herr seine Kinder in Glanz und Gloria führe, der täuscht sich. Er führt sie von einer Not in die andere. Ist richtig? Meine Väter haben es nicht so arg leiden können, wenn man immer so sagte, Christen müssen strahlend aussehen. Am leuchtenden Gesicht ist einerseits richtig. Wenn der Olle Nietzsche gesagt hat, die Christen müssten erlöster aussehen, dass ich ihn glauben könnte, dann sage ich, Olle Nietzsche, du hast ja gar keine Ahnung, was mit Christen los ist, in welche Dunkelheiten die geführt werden. Quatsch nicht von Dingen, die du verstehst. Ich brauche das Wort nicht mehr von dem Olle Nietzsche, nicht wahr? Die kennt ja das Wort, Christen müssen erlöster aussehen, nicht? Sein Unglauben, der will entschuldigen, dass ich nicht lachen kann, wenn der Herr mich in Dunkelheit führt und meine Söhne sterben lässt, nicht? Der Herr führt von einer Not in die andere. Tut er. Es gibt keine Christenführung, wo man nicht ins Sterben führen muss. Dann nimmt er einem den Sohn weg. Dann nimmt er einem Lieblingsgedanken weg, nicht? Die größte Not kriegt man mit sich selber. Da lässt er einen plötzlich fallen wie den Petrus, der über sich selber weinen muss. Da denkt man, ich habe es jetzt weit gebracht im Glauben. Ich bin jetzt mal der Heilige vorangekommen. Da lässt er einen los und plötzlich nicht mehr auf der Nase und die ganzen alten Sünden wieder da. Ich denke, Sie kennen das, nicht? Das fängt man von vorne an. Es geht durch Nöte. Wie die Frau. Aber der Herr macht den Sohn gesund. Es geht von einer Durchhilfe die andere. Man erlebt Wunder. Wenn ich das zusammenfasse, ist so, seit die Frau das Wort der Verheißung von dem Elisa in ihr Herz genommen hat, seitdem kann sie nicht mehr ohne das Wort des Herrn leben. Sie braucht permanent. Ein Christ ist nicht ein Mensch, der mal zum Glauben kommt und dann auf eigene Kappe weiterlebt, sondern von da ab braucht er dauernd seinen Heiland. Verstehen Sie? Ein Weltmensch, der kann auf eigene Kappe leben, auf eigene Verantwortung, auf eigene Kasse. Wenn ich das Kreuz Jesu in mein Herz genommen habe, ich Sünder darf errettet werden, von da ab brauche ich ihn beständig. Wie die Frau, nicht, da geht der Prophet weg, da muss er hinter mir reisen. Wenn mein Heiland 3 Schritte weggeht, muss ich hinter ihm herrennen. Ich kann nicht mehr ohne ihn auskommen. weil ich da in Nöte komme, ohne ihn und seine Wunder nicht durchzuführen brauche. Der Herr Jesus hat das vorausgesagt und gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich frage Sie, können Sie ohne ihn was tun? Das ist unser Unglück, dass wir es dauernd noch können. Das ist unser Unglück. Was wäre das eigentlich für ein schönes Leben, wenn wir es richtig lernten? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir sagten, ich habe jetzt das Wort der Weisung, das Kreuz in mich aufgenommen. Du Sünde darfst errettet werden. Ich habe es in mich aufgenommen. Jetzt bin ich in seiner Hand. Ich will mich in Dunkelheiten führen, also in Anfechtung, in Kämpfe. Aber ich werde von einem Wunder und einem Durchhebe zu anderen kommen. Aber eins werde ich nie mehr tun, ich werde nicht mehr ohne ihn leben können. Ich bin jetzt auf ihn angewiesen. Ich kann nicht mehr ohne ihn sein. Lassen Sie mich ein Beispiel brauchen. Diese Frau ist mir wunderbar. Von dem Augenblick ab, wo sie das Wort der Verheißung in ihr Herz nahm, braucht sie Elisa und das Wort des Herrn und die Führung. Als Israel aus Ägypten zog, Sie kennen die Geschichte hoffentlich, nicht die waren der Sklaverei in Ägypten, kennen Sie die Geschichte? Und da hat der Herr durch Mose da heraus errettet. Und dann haben sie es in der Nacht der Befreiung gewagt, auszuziehen. Und da heißt der Herr zog voran, in der Wolkensäule. Und es ist nachts in der Feuersäule. Die Wolkensäule gab am Tage Schatten in der Sonnenglut und nachts gab sie Licht in der dunklen Nacht, die Feuersäule. Von dem ab konnten sie an Wegen nicht mehr alleine werden. Sondern wenn die Wolke sich hob, dann zogen sie, wenn sie sich senkte, lagerten sie sich. Die Wolke machte dolle Umwege, musste die Umwege mitmachen. Sie konnten jetzt nicht mehr auf eigene Verantwortung ziehen. Jetzt ging es in der Wolke her. Sie waren ganz darauf angewiesen, wie diese Wolke sie führte. Der Herr, also der Herr selber sie führte. Von hier ab ist ihr Weg anders als andere Leute Weg. Sie kam in die heulende Wüste, wo es nichts zu essen gab. Und sie schrie, was soll werden? Und dann gab er ihnen Manna vom Himmel und sie hatten Brot. Sie kam in die sengende Wüste, wo kein Wasser war. Oh Gott, wir verdursten, da gab er ihnen Wasser aus den Felsen. Von einer Not in die andere, von einem Wunder zum anderen, aber immer unter der Führung. Verstehen Sie? Meine Freunde, Sie müssen sich klar werden, ob Sie Ihr Leben mit ein bisschen christlicher Garnierung auf eigene Verantwortung führen wollen, oder ob Sie Ihr Leben dem Heiland geben und einen Weg auf sein Wort hin, auf seine Verheißungen hin oder seine Führung leben wollen. Ja, sagen Sie in Dunkelheiten, warten auf seine Wunder, leben wie diese Frau hier. Habe ich deutlich ausgedrückt, ja. Das Zweite, was ich Ihnen zeigen möchte in der Geschichte, ist dies. Jetzt was sehr unerfreulich ist. Was gibt es doch für unverständige Männer? Eigentlich müssten alle Frauen rausgehen, damit wir unter uns Männern jetzt mal darüber vernünftig reden könnten, nicht wahr? Der Vater in dieser Geschichte spielt eine beschämende Rolle. Eine beschämende Rolle, nicht? Junge, Junge. Erst, das war ganz nett, er hat der Frau erlaubt, diese Kammer für den Elisa einzurichten. Da hat er sein Portemonnaie gezogen und sagt, also eine Mark bewillige ich dafür. Nicht? Aber das war also auch nur alles. Er hatte für den Propheten, das heißt für das Wort Gottes, persönlich keine Verwendung. Er hatte nichts dagegen, dass seine Frau die Bibel zum Beginn hat. Persönlich hatte er kein Interesse an der Bibel. Die Frauen sitzen hier und sagen, oh Gott, das ist bei mir so. Nicht? Das ist bitter. Das ist bitter. Aber wir lernen den Mann eigentlich noch ein bisschen schmälchen kennen jetzt. Da geht der Sohn der Verheißung, der die Verheißung hingeschenkt ist, zu seinem Vater aufs Feld. So bin ich als Bub in den Ferien in Württemberg, wenn wir beim Onkel Albrecht waren und der Ernte hatte, hinaus aufs Feld und da durfte ich mich vor die Kühe stellen, die den Wagen zog, aufpassen, dass sie nicht wegliefen. Erst später habe ich begriffen, dass die auch ohne mich nicht weggelaufen sind. Aber das war herrlich, nicht wahr? Ich kam mir schrecklich wichtig vor, wenn ich keiner Deutsch mit der Breite bei den Kühen stand, nicht wahr? Und dann nachher, wenn der Der Erntewagen voll war, da wurden wir kleinen Kinder oben raufgeworfen, also herrlich nach Hause fahren. Nicht mit dem Trecker, wir sehen so zwei Kühe voll, so ganz langsam, das schwankte so und die Sonne brannte und es war wunderbar so oben drauf. Ich kann mir vorstellen, wie der Bub sein Vater aufs Feld hinausläuft, nicht? Kann mir das vorstellen. Und dann plötzlich, oh mein Haupt, vielleicht ist er nicht schlau, ich weiß nicht. Nicht, oh mein Haupt. Das Erschütternde ist, dass der Vater, der doch nun, möchte man sagen, mit seiner Frau jahrelang um einen Sohn gerungen hatte, der gewünscht hat, dass er einen Sohn hat. Nun hatten sie einen Sohn bekommen. Die Frau hat ihm sicher gesagt, es ist ein Sohn der Verheißung. Hat Gott ein Wunder getan. Dass der nur sagt, jetzt haben wir keine Zeit, komm mal her, Karl, ruft deinen Knecht, bring ihn zu seiner Mutter. Hat jetzt keine Zeit, die Arbeit zu unterbrechen, nicht? Der Knecht bringt den Jungen nach Hause. In Württemberg sagt man, das Geschäft ist jetzt wichtiger. Geschäft ist jetzt wichtiger. Und wie ich das kenne als Jugendfrau, da habe ich einen Jungen im Weiglerhaus. Ich weiß, was er für innere Kämpfe zu kämpfen hat. Wie die Versuchung der Großstadt ihn locken. Wie er sich vielleicht an seinen Heiland anklammert. Und dann spreche ich den Vater, also mein tausendfach so. Und dann sagt der Vater, ja, der Pastor, der geht da ins Weihhaus, das ist mir zu viel, der müsste mehr für seine Schule arbeiten. Das ist doch ganz gut. Ja, Hauptsache, er wird was im Leben. Verstehen Sie, da kann der Sohn an seiner Seele verkommen, wenn er bloß im Leben was wird. Ne? Verstehen Sie, Chef ist wichtiger. Ist wichtiger als alles andere. Sohn, Vater. Die gibt es heute, die leben haufenweise unter uns. Ich rede nicht von gescheiten Vätern, die am Sohn sagen, oh ja, lass deine Aufgaben gut machen. Von denen rede ich jetzt nicht mehr. Sondern ich rede von so, die kein Verständnis dafür haben, dass eine Berufsausbildung noch lange nicht alles ist. Der Vater bleibt, schickt seinen Sohn nach Hause und der Sohn stirbt auf dem Schoß der Mutter. Geht die Mutter raus und sagt, lass mir einen Esel satten und gib mir einen Knecht. Er fragt gar nicht, wie geht's dem Kind. Er erfährt auch gar nicht, das Kind ist tot. Was willst du denn mit dem Esel? Jetzt in der Arbeitszeit. Ich will zu dem Mann Gottes. Das ist doch nicht Neumond, ist nicht Sabbat. Das heißt, so eine Sache, so eine religiöse, macht man am Sonntag. Heißt das nicht? Macht man am Sonntag in der Mitte der Woche plötzlich einfach religiös zu werden. Jetzt, Chef geht vor, mitten in der Ernte. Das Erschütternde, wie die Frau nur sagt, sie ist gut. Sie sagt ihm gar nichts mehr, das ist gut. Das ist so erschütternd lebensweise, wie die Bibel hier diese Frau schildert, die gar nicht mehr den Versuch macht, dem Mann die Not ihres Herzens, den Tod ihres Kindes zu sagen. Ist schon gut. Ihr Glaube, dass der Prophet auch dem Totenkind noch hilft, ist so groß, dass ihr einen Mann gar nicht mit belästigt. Das ist einerseits erschütternd, andererseits ist doch eigentlich was Großes, meine Freunde, dass unser Glaubensleben in keinem Fall abhängig vom anderen. Darf ich in aller Deutlichkeit sagen, ich kenne viele Mädchen, die waren gläubige Mädchen, haben sie einen gottlosen Mann geheiratet, im Augenblick waren sie auch gottlos. Ich kenne junge Leute, die waren auf dem Weg zum Leben, haben sie gottlose Mädchen geheiratet, da war es alle. Diese Frau macht deutlich, dass selbst da er unser Glaubensleben höchst selbstständig leben kann, auch wenn der andere nicht mitgeht. Auch wenn der andere nicht mitgeht. Die Frau lässt sich durch die Sturheit dieses gottlosen Mannes in keiner Weise aus rausbringen. Ist das deutlich? Aber ich möchte doch bei dem Mann-Moment stehen bleiben und an ihm zweierlei zeigen. Das ist der typische Mann. Erstens in seiner völligen Lieblosigkeit. Er kapiert nicht, was seine Frau jetzt durchmacht. Die hat ihr Kind verloren. Das ist für ihn dann. Fragt er gar nicht. Das Kind ist krank heimgekommen. Er fragt gar nicht, wie geht's ihm. Lieben Freund, wenn Sie einen Mann getroffen hätten gesagt, du kommst in die Hölle, hätte er gesagt, wieso, ich tue Recht und scheue niemand. Ich arbeite Tag und Nacht. Ich kriege auf die Todesanzeige den Spruch, nur Arbeit war dein Leben, nie dachtest du an dich. Nur für die deinen Streben war deine höchste Pflicht. Das kriegt bestimmt, das kriegst du auf die Todesanzeige. Ein treues Vaterherz hat aufgehört zu schlagen, nicht wahr? Alle Sprüche kriegt er drauf. Stimmt ja alles. Stimmt ja. Er ist völlig überzeugt als Ordnung und weiß nicht seine Generalsünde, seine Lieblosigkeit, die nicht sieht, wie die Menschen neben ihm, die Menschen, seine Frau, sein Kind stirbt, seine Frau leidet, sieht er nicht. Er gibt nach der Ernte, weil sie gut war, 100 Mark Besitzwert. Kommt ihm gar nicht drauf an. Aber er sieht nicht, wie seine Frau neben ihm leidet, sein Kind stirbt. Ich kenne junge Leute, die sind sehr christlich, aber sie sehen nicht, wie ihre Mutter neben ihnen leidet. Ihr Männer, wisst ihr, was mit einer Frau los ist? Ich glaube, dass meine Frau neben so maßlos leidet unter mir. Nicht, ich sehe es nicht so. Könnt ihr richtig stellen, wenn ihr das ist. Ich glaube, das ist also ein ungeheuer Fass, wir genau, verstehen Sie, wir haben so einen großen Blick, so einen großen Blick, so einen zweiten. Ne? Der Arme, der Putz, so. War meine Frau so. Ich erzähle ja gern die Geschichte, einer meiner ersten Erlebnisse als junger Pfarrer. Da war einer in der Engelbergstraße, Geschosser hieß der. Schwer Kommunist. Mensch, das ist die einzige wahre Weltanschauung. So müssen wir streiten, da können wir das diskutieren. Da kommt, treffe ich ihn sonntagsabends, Busch sagt er, wir haben eine Kundgebung gehabt, hat Max Hölz gesprochen. Ganz groß im Nordparksaal. Das wissen Sie alle nicht mehr, das ist für uns Alten, Nordparksaal und so. Ne? Ja, aber da war eine Kundgebung, sagt er. So, ich sage, es hat eine Kundgegeben. Wir haben protestiert gegen die Ausbeutung der Kulis in Shanghai. Alle Hand, sage ich. Die Kulis in Shanghai gehen euch an. Jawohl, Solidarität aller Schaffenden. Also wundervoll. Wundervoll. Ich könnte heute bewegen. Dann wirst du, wenn wir Solidarität aller Schaffenden haben, mit deinem Nachbarn, mit dem du so einen Saukrach hast, der auf demselben Flur wohnt, auch im Bergmann, auf derselben Zeche, mit dem du so einen Krach hast, dann wirst du da jetzt Frieden haben. Was sagt er? Der? Und dann kam er so, und ich kann es nicht wirklich so sagen, weil es ja der ist, den hau ich in Panne, wenn der doch mal etwas wird. Und da habe ich gesagt, Schosser, hör auf, Solidarität aller Schaffenden. Der Kuli in Shanghai ist mein Bruder, aber der Nachbar hau ich auf die Birne. Nicht wahr, verstehen Sie? So sind wir alle. Nicht? Wir triefen vom Mitleid mit den Brüdern im Osten. Aber neben mir kann die Frau, der Mann oder die Kinder innerlich verkommen, weil ich nicht sehe, welche Not sie haben. Und jetzt denkt jeder, so geht mir's, ich bin so unverstanden. Nein, du bist so unverständlich, dass du nicht siehst, wer neben dir, wie dieser Mann, vor lauter Arbeit, sieht er nicht, wie sein Kind stirbt und wie seine Frau leidet. Sieht er nicht. Herr Gott, schenk uns offene Augen für die, die neben uns sind. Das ist also eine Geisteswirkung. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Ich merke, wie das mit dem Anfangsrede hier zusammentrifft, nicht? Und das Zweite, was mir bei dem Mann so erschütternd ist, ist dieser irdische Sinn. Seine Ernte. Er ist jetzt in der Ernte, da hat man keinen Kopf für was anderes. Ich kann das so verstehen, nicht? Zum Mittag des Lebens. Das ist so begreiflich. Und doch so unheimlich. Paulus sagt, dass das im Philipperbrief zum Schrecklichsten gehört im natürlichen Menschen. Der irdische Sinn. Nicht? Dass ich hier zu was bringe. Dass ich zu Ehren bringe. Dass ich zu Geld bringe. Und vergesse, mir Schätze zusammen im Himmel, die weder Motten noch Rost fressen. Und da die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Sehen Sie, ich rede jetzt mal noch gar nicht vom Geistlichen. Da war mal ein junger Student, der hat sich das Leben genommen. Der Vater, ein großer Mann in der Industrie. Da habe ich den Vater besucht. Da sagt der Pastor Busch, ich muss mein Leben jetzt völlig ändern. Mir ist aufgegangen, dass ich überhaupt nicht gesehen, was Menschen neben mir sind. Dass ich einen Sohn habe, habe ich gemerkt, wie ich die Nachricht bekam, dass ich erschossen habe. Vorher habe ich eigentlich gar nicht gewusst, dass ich einen Sohn habe. Vor lauter Angst hat er seinen Sohn nicht mal gesehen. Ihr Väter. Und vor lauter Arbeit natürlich erst den Sohn nicht gesehen, der selig macht den Sohn Gottes, den Heiland. Wir stehen doch so, dass wenn ich mit allem fertig bin, so sagen mir oft Leute, ich sage, Pastor, wenn ich mal so am gröbsten bin und mein Geschäft läuft, dann kann ich mich um Religion kümmern. Ich sage, Gott, gebe das nicht vorher sterben. Tracht am besten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, sagt Jesus, er versteht was davon. Am ersten, da wird euch alles andere zufahren. Tracht am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, wird euch alles andere zufahren. Oh, dieser irdische Sinn dieses Mannes. Lieben Freunde, da geht einfach auf an diesem Mann, der so fleißig ist und so tüchtig ist und dabei so lieblos und ungeistig im irdischen Sinn, geht einem einfach auf, dass er beim besten Willen verkehrt steht. Verstehen Sie? Das ist so ein Mann, ist die Stützen der Gesellschaft. Reicher Bauer, ne? Nur Arbeit war dein Leben. Treues Vaterherz. So, ne? So Tag und Nacht für die Seinen, sieht nicht der Sohn längst durch. Meine Freunde, da geht uns auf, dass wir bei besten Meinen verkehrt sind. Das sagt die Bibel. Und dass überhaupt das göttliche Wesen uns nur Raum greifen kann, wenn das natürliche Wesen stirbt und in Tod gegeben wird. Ich möchte ihn einbauken in dem halben Jahr, das ich noch habe. Liebe, zieh mich in dein Sterben. Und wenn sie noch so überzeugt sind, dass sie vorzüglich sind, dann beten sie Tag und Nacht, Liebe, zieh mich in dein Sterben, lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann ererben. Wir sind Gott ein Gräuel von Natur, mit unserer Lieblosigkeit im irdischen Sinn. Der Heiland ist nicht nur für uns gestorben, sondern wir dürfen mit ihm sterben. Wollen Sie, der Heiland ist nicht nur für uns gestorben, dass er uns versöhnt, uns erkauft, sondern wir dürfen unser ganz altes Wesen mit ihm in den Tod gegeben. So, jetzt den Vater, dass Sie merken, das hat mich also aufgeregt, weil ich mich getroffen fühle bei dem Vater, nicht wahr? Ja, ich darf noch ein paar Minuten reden. Ich muss Sie hinweisen auf die wundervolle Zielstellung als drittes. Wir müssen nächstes Mal die Geschichte nochmal vornehmen. Ich muss Ihnen mal hinweisen auf die wunderbare Zielstrebigkeit dieser Frau. Also, ja, das ist ja, ich hätte nicht geheiratet, wenn sie die Frauen für gescheiter und besser hielt als uns Männer, nicht wahr? Diese Frau ist wunderbar. Für sie ist Gott in den Propheten und seinem Wort gekommen. Wie für uns Gott in Jesus gekommen ist. Verstehen Sie, der Prophet Elisa ist hier Abschattung auf Jesus. Und es ist wundervoll, wie die Frau sich durch nichts und niemand rausbringen lässt, zu diesem Propheten zu gehen und das Wort Gottes zu kriegen. Ich möchte, das ist so auffällig in der Geschichte. In Vers 26, wenn Sie mal eben reinsehen wollen, da geht die Frau los und findet den Propheten auf einem Berge sitzen. Da sagt der Prophet, Gehasi, geh mal eben der Frau entgegen und frag, ob es ihr gut geht. Da kommt der Gehasi und sagt, der Prophet lässt fragen, ob es dir gut geht in deinem Sohn. Sagt die Frau, ja, geht gut. Wohl, sagt sie, wohl. Wohl. Nichts geht wohl. Sie ist so überzeugt, dass es keinen Sinn hat mit diesem Heini von Gehasi, wir kommen nächstes Mal noch auf ihn, ich muss um Gehasi stundenlang noch erzählen. Ja? Es ist gar keinen Sinn, mit Gehasi darüber zu reden. Sie hält sich nicht an den Dienern auf, sie will zum Propheten selber. Wohl, sagt sie. Sie weiß, der kann mir nicht helfen, der Prophet selber. Meine Freunde, was ist das für eine Predigt? Wie viele Christen kommen nur bis zum Gehasi, zu den Dienern des Herrn, zu den Pastoren, aber nicht zum Herrn selber. aber nicht zum Herrn selber. Ein Gespräch, das in einem Kloster hatte, wo der ein Vater ein Buch von mir gelesen hat, vom verlorenen Sohn, von dem ich möchte, dass sie es alle hätten, das Buch Komm heim. Ich möchte das allen in die Hand drücken, Komm heim. Eine Auslegung vom verlorenen Sohn, eines meiner liebsten Bücher. Und das hat der Pater die Nacht durchgelesen, gelehrter Mann, Doktor sowieso. Und dann sagt er mir am nächsten Abend, Pastor Busch, wundervoll. Und ich würde genauso sagen wie Sie. Nur am Schluss sagen Sie, geh zu Jesus. Da würde ich sagen, geh im Beichtstuhl. Dann habe ich gesagt, haben Sie nicht Sorge, dass so ein Sünder, der Sehnsucht nach Frieden hat, am Ende bloß bis zum Priester kommt und nicht zu Jesus selber. Und da sagt der Pastor Busch, ihr seid grausam. Es ist Ihnen doch klar, dass nur ganz wenig Menschen den Weg zum Herrn selber finden. Und den anderen sagt ihr, wir können euch nicht helfen. Ja, sei. Den sage ich, ich kann euch nicht helfen. Entweder Jesus oder... Nein, sagt er, da sind wir beim Herz hier, denen geben wir es ein bisschen billiger. Denen geben wir es ein bisschen billiger, da sagen wir, du darfst mir zum Beistuhl. Ein sehr ehrliches Gespräch. Wie viele prüfen sie sich, bleiben beim Gehasi hängen? Ich kriege jetzt jeden Tag irgendeinen weisen Mann oder eine weise Frau zu treffen, die sagen, Pastor Busch, wenn Sie nicht mehr da sind, löst die Bibelstunde auf. Da sage ich, dann habe ich die Quittung, dass sie alle zum Gehasi gekommen sind. Und nicht zum Propheten Gottes, zum Sohn Gottes selber. Ja? Sind wir uns klar? Prüfen sich, worauf Ihr Glaube gegründet ist. Die Frau, wie der Gehasi kommt, sagt sie, ein bisschen netter Kerl, aber abkommt, ich will zum Propheten. Und das geht dann weiter. Dann geht die Frau zum Propheten, natürlich war Gehasi aufs Tiefste gekränkt. Jeder Pastor ist gekränkt, wenn ein hungriger Christ ihn fühlen lässt, eigentlich kannst du mich nicht satt machen, sondern Heiland selber. Nicht? Man möchte doch auch, ihr lieben anwesenden jungen Theologen, was bedeuten nicht für die anderen. Und wenn eine Seele richtig hungrig ist, dann bedeutet man ernsthaft nichts mehr für sie als ein Wegzeiger zu Jesus. Wer bedeutet? Wer? Nicht wahr? Und also Gehasi war so ein richtiger kleiner Pastor, der war gekränkt und mit die Frau einfach an ihm vorbeigehen, sagt wohl und umklang er die Füße des Propheten, will das wegstoßen. Kannst du nicht einfach hier? Da sah der Prophet, doch sie kann, lass ihn ruhen. Da sehen Sie, die Frau lässt sich nicht wegstoßen. Geht hier wegstoßen. Solche kleine Gehasis können sehr giftig werden, wenn sie in ihrer Ehe gekränkt werden. Sehr giftig. Wegstoßen steht hier. Sie lässt sich nicht wegstoßen, die Frau. Nicht? Es gibt einen Liedervers, der heißt, so fass ich dich nun ohne Scheu. Du machst mich alles jammersfrei. Du verträgst weg die Sünde, erwürgst den Tod, verkehrst in Freude, all Angst und Not. Hier fass ich dich nun ohne Scheu. Ich habe als Student in mein Zimmer ein Bild gehängt, von Rudolf Schäfer immer nur ein Kreuz und da klammert eine Frauengestalt sich an. Da habe ich gedacht, so soll meine Seele sich an Jesu Kreuz klammern. Da wird kein Mensch dazwischen kommen und mich keiner wegstoßen. Nicht? So, sich anklammern. Nun kommen die Menschen und wollen uns wegstoßen. Nicht nur gewaltsam, sondern, darf ich mal sagen, Gehasi ist ein Diener des Propheten. Es gibt heute, Gott sei es geklagt, sehr viele Gehasis, die die schlichten Seelen von dem Worte Gottes wegstoßen, indem sie mit gelehrten Worten ihm sagen, das ist natürlich nicht Gottes Wort. Natürlich ist Jesus nicht so auferstanden, dass Grab leer war, nicht? In unendlichen Männerkreisen wird heute Bibelkritik gelehrt und man sagt, das ist nötig, wir müssen den Leuten die ganze Wahrheit sagen. Und wir haben lauter Misstrauen gegen den Heiland und sein Wort gesehen. Das sind Gehasis, die schlichten Seelen wegstoßen vom Wort des Herrn. Machen Sie es wie die Frau, lassen sich durch keine Menschenweisheit und keinen Menschen wegstoßen, das Kreuz umklammert, wie sie die Füße des Propheten umklammert hat. Und da sagt der Prophet, gut, Gehasi, nimm einen Stock und weck den Jungen auf. Grüße niemand, renne! Und dann rennt der Gehasi los. Da hätte man meinen sollen, die Frau sagt, na, jetzt hat der Gehasi einen Auftrag gekriegt, jetzt laufe ich mit dem Gehasi. Die Frau lässt den Gehasi, das ist toll, sausen, kümmert sich direkt drum. Und wie er abgebraust ist, dass die Stiefelsohlen Funken schlagen, wie der weg ist, da sagt die Frau, bitte sehen Sie, der Herr tu mir dies und das, also ich hab's nur mit dir zu tun. Wo war die Stelle? Vers 30. So wahr der Herr lebt in deine Seele, ich lass dich von dir. Nicht? Ich lass mich auf Unternehmungen dieser Art nicht ein. Ich muss Jesum selber haben. Ich muss Jesum selber sprechen. Und ich weiß, es wird geschehen. Es wird ihm das Herz brechen. Lassen Sie sich bitte mit Vorläufchen nicht abfinden. Es kann mich nicht mehr und nicht weniger selig machen als der Sohn Gottes selber. Es kann mich nicht mehr und nicht weniger von meinen Sünden heilen als wirklich sein Blut. Nie ein großer Pastor, nie ein gewandter Redner, nie ein glänzender Evangelist. Gott braucht uns alle als seine Werkzeuge. Aber, meine Freunde, meine Seele wird nur gesättigt am Brot des Lebens selber, das ist Jesus. Meine Seele wird nur satt an der Brunnen des Lebens, er hat gesagt, dass er das sei. In der Bibel steht, dass sein Blut mich reinmacht von aller Sünde. Die schönsten Worte von Menschen nicht, macht mich rein von aller Sünde, sondern sein vergossenes Blut. Lassen sich von niemand auf Experimente einlassen. Er muss es sein, so wahr der Herr lebt. Ich halte mich an dich. So, aber jetzt muss ich schließen. Wir machen nächstes Mal weiter. Die Geschichte ist wundervoll reich.